Anstoß, der Fußball-Podcast.
Extrablatt, Extrablatt, Extrablatt. So brühwarm war noch nie eine Anstoßfolge. Ich habe noch die Regentropfen des Hamburger Volksparkstadions auf meinen nassen Klamotten und schon zeichnen wir auf. Ich glaube, das ist die Anstoßfolge, die am dichtesten dran ist an einem Bundesligaspieltag. Die ist so frisch wie ein frisch geschlüpftes Küken. Und da gackert's auch schon im Hintergrund. Fabian Wittke, schön, dass du da bist. Wir zeichnen heute getrennt voneinander auf. Das erklären wir gleich. Aber sag du doch mal, warum wir uns jetzt schon treffen.
Ja, wir treffen uns jetzt schon, weil du, erstmal grüße ich euch natürlich auch. Ich grüße auch dich, weil du dich auf den Weg machen wirst. Und weil wir uns natürlich überlegt haben, ach komm, wir machen das jetzt mal ganz schlau. Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Auf der einen Seite hätte es vielleicht eine kleine Termingeschichte gegeben, aber vor allen Dingen ist ja auch wieder DFB-Pokal. Und dann kann man so wenig auf das, was noch ansteht, eingehen. Und dann haben wir gesagt, so komm, wir machen das jetzt einfach mal schlau. Denn du, Michael Augustin, kommst gerade aus dem Hamburger gar nicht mehr so erfolgreich Volkspark und hast den VfL Wolfsburg gesehen, warst Reporter dort. Ja, und mir geht es so ein bisschen so wie Fips Asmussen. Ne? Ich stand den ganzen Tag im Stau, jetzt tun mir die Füße weh. Und von daher muss ich sagen, ja, auch dazu werden wir sicherlich noch ein bisschen was erzählen.
Ja, das sollten wir tun. Man könnte auch die Quizfrage stellen, was haben die A61 bei Mönchengladbach und die A7 zwischen Hamburg und Kiel gemeinsam? Gut, Auflösung später. Genau, es ist tatsächlich 18.38 Uhr. Vor kurzem, vor wenigen Minuten hat das Topspiel des achten Spieltags zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln begonnen. Wir zeichnen quasi parallel zur ARD Sportschau auf. Wir können natürlich nicht auf die Sonntagsspiele eingehen. Leverkusen-Freiburg, Stuttgart-Mainz in der ersten Liga oder auf das Niedersachsen-Derby in der zweiten Liga zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Aber diese Niedersachsen-Derbys waren in den vergangenen Saisons ja nie so spektakulär. Deswegen können wir sie auch einfach ignorieren. Der Grund ist, und deshalb schon mal ein dickes Dankeschön ins noble Nobelviertel an dich, an Fabian. Der Grund für diese frühe Aufzeichnung sind meine Urlaubsplanungen. Es sind ja gerade Herbstferien in Hamburg und meine Familie ist bereits in Ostfriesland und wir setzen morgen gemeinsam über auf eine Insel, die gerade nicht ganz so einfach anzufahren ist. Wir sind auf Langeoog und der Sturm Josua, also nicht Josua Kimmich, auch nicht Joshua Mees und auch nicht Joshua Kennedy, sondern ich glaube, das Tiefdruckgebiet heißt tatsächlich Josua oder Joshua, sorgt dafür, dass es gerade nicht so einfach ist, auf die Insel zu kommen und von der Insel wieder wegzukommen. Aber unser Plan als Familie ist es, nach Langeoog zu fahren und damit ich da dann nicht in diesen Wind stehe und mir in einem Strandkorb so ein windgeschütztes, stilles Plätzchen suchen muss, hat sich Fabian bereit erklärt, die Anstoßfolge jetzt schon aufzuzeichnen. Vielen, vielen Dank dafür. Für mich bist du jetzt ja schon der Mitarbeiter des Tages.
Da bin ich trotzdem ja bei allem Erfolg immer Mensch geblieben, aber mein Motto war ja auch schon immer, was lange Oog wird endlich gut und von daher müssen wir das natürlich so machen. Ja, die Eindrücke könnten frischer nicht sein und das ist ja vielleicht auch das absolut Schöne. Du kommst aus dem Volkspark, wollen wir da mal direkt mit anfangen? Also ich habe, das kann ich ja schon mal spoilern, heute Nachmittag dann doch relativ viel, also gerade in der zweiten Halbzeit, Richtung Ende der zweiten Halbzeit Bundesliga-Fußball auf meiner Couch gucken können und habe ich gedacht, was hat Wolfsburg eigentlich für einen deutlich überdurchschnittlichen Bundesliga-Torhüter, oder?
Kamil Grabara, ja, das ist vielleicht auch schon der Grund, weshalb der VfL Wolfsburg dieses Spiel gewonnen hat und nicht der HSV. Ich habe hier Statistiken aus dem Drucker gerade rausgeholt. Auch die sind noch ganz heiß, da klebt noch die Druckertinte dran. Wenn man drauf fasst, dann bekommt man schwarze Finger, ach Quatsch, bunte Finger, weil ich natürlich einen Farbdrucker habe. Also 25-5 Torschüsse. Der HSV hat 25 Mal auf das Wolfsburger Tor geschossen, die Wolfsburger nur 5 Mal auf das Hamburger Tor. 11-1 Ecken, 59% Ballbesitz für den HSV, 56% Zweikämpfe, gewonnene Zweikämpfe des HSV. Endstand 0-1, weil Adam Dagim nach 15 Minuten nach Vorarbeit von Christian Eriksen und einer schönen Einzelaktion für Wolfsburg getroffen hat. So ein Spiel habe ich vor kurzem schon mal gesehen. Haben wir auch in diesem Podcast drüber gesprochen. Das war das Heimspiel von St. Pauli gegen Leverkusen. Da hatte ja St. Pauli auch alle Statistiken am Ende auf seiner Seite, nur nicht die Anzeigetafel. Das ging 1-2 aus gegen Leverkusen. Heute ging es im Hamburger nicht mehr so Erfolgsparkstadion 0-1 gegen den VfL Wolfsburg aus. Und man fragt sich, wie konnte es dazu kommen? Aber du hast ja gerade schon einen entscheidenden Grund geliefert. Kamil Grabara hat super gehalten, nicht nur in der Schlussphase der ersten Halbzeit, den Elfmeter von Rentschler Königsdörfer. Da gab es übrigens, hast du das auch mitbekommen auf deiner Couch, einen Elfer-Zoff. Also Raja Philipp, der ja gerade so einen Lauf hat, hat ja schon dreimal getroffen für den HSV, wollte den Elfer eigentlich ausführen, aber dann kam Königsdörfer auf die Idee, sich den Ball zu schnappen und den Ball an sich zu reißen und hat dann den Elfmeter verschossen. Oder anders formuliert, Grabara hat den Elfmeter pariert.
Ja.
Und ja, wie hast du das erlebt? Ich habe das im Stadion erst ein bisschen später nach Ausführung des Strafstoßes mitbekommen, weil ich logischerweise dann auch meine Augen nicht überall haben kann. Aber das war schon so, dass die beiden ein bisschen Streit hatten, oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, definitiv. Also man kann natürlich vielleicht auch sagen, das ist ja eine Situation mit Seltenheitswert. Ich glaube, den letzten Elfmeter, den die HSV-Fans in der Fußball-Bundesliga in diesem Stadion gesehen haben, das war der von, ich glaube, von Aaron Hunt oder so verwandelt wurde. Kann auch Luis Holtby gewesen sein.
Das war ein Handelfmeter dann.
Genau, das war ein Handelfmeter von Holtby. Genau, dann haben wir sozusagen beide mit drin. Und ich verstehe sowas eigentlich immer nicht, weil es gibt ja nun wirklich für alles klare Absprachen, warum denn so eine Situation überhaupt entstehen kann. Genauso fragt man sich natürlich, wie kann die Situation entstehen, dass der Stürmer, der in der vergangenen Saison noch über 20 Tore in der zweiten Fußball-Bundesliga geschossen hat, gar nicht im Kader ist. Aber das ist vielleicht eine andere Frage. Aber ja, diese Elfmeter-Zoff-Geschichte.
Robert Glatzel.
Ja, habe ich auch so beobachtet. Und wie gesagt, ich verstehe sowas nicht. So eine Situation hatten wir doch neulich auch beim BVB. Das war doch in der Champions League, ne? Als sie doch da, wo haben sie denn noch den Ausgleich?
Kopenhagen?
Ja, nee, nicht davor. Noch den Ausgleich da in der letzten Minute. Bei Turin, da gab es doch auch den Elfer-Zoff mit Girassi und Bensebaini. Wie gesagt,
ja,
kann ich gar nicht so nachvollziehen, warum es dazu kommt. Wie gesagt, jeder weiß, wer die Ecken schießt, jeder weiß, was passiert. Meistens wissen sie sogar auch, dass sie bis, ich sage jetzt mal, zur 60. Minute Vollgas geben müssen und dann kann es gut sein, dann gibt es einen Wechselspieler Nummer eins, wenn die Taktik weiter steht, etc. etc. Aber ja. Habe ich nicht verstanden.
Man hört dann ja immer so einen Satz wie, ja, ich habe mich gut gefühlt. Und ja, wenn das Teamklima intakt ist, dann macht auch niemand, in dem Fall Königsdörfer, einen Vorwurf. Und die Zitate, die ich jetzt so kurz nach dem Spiel wahrgenommen habe, deuten auch darauf hin, dass es da zumindest öffentlich keine Kritik an Rentschler Königsdörfer für diese doch ziemlich egoistische Aktion gibt. Ich glaube, er war sehr scharf darauf, endlich am 8. Spieltag sein erstes Bundesligator zu erzielen. Er war ja in der Zweitligasaison hinter Selke und Glatzel mit, ich glaube, 14 Toren der erfolgreichste Torschütze. Dann hat sich ein Wechsel nach Nizza zerschlagen, weil er durch den Medizincheck gefallen war. Dann ist er doch wieder beim HSV gelandet, oder so richtig weg war er ja noch nicht, ist Stürmer Nummer 1, aber bisher ein Stürmer ohne Tore. Sein letztes Tor war bei dem Aufstiegsspiel gegen Ulm, als der HSV am 33. Spieltag den vorzeitigen Aufstieg in die Bundesliga klar gemacht hatte. Und in der Bundesliga wartet er eben noch auf sein erstes Erfolgserlebnis. Und ich glaube, da wäre eine enorme Last von seinen Schultern gefallen, ja, wenn er diesen Elfmeter verwandelt hatte. Das mag sein Beweggrund gewesen sein, Philipp den Ball abzuluxen. Das deutet für mich auch darauf hin, dass es keine genaue Reihenfolge gibt, wer Elfmeter schießt. Das ist ja in dem Fall offenbar so gewesen oder offensichtlich so gewesen. Es gibt ja auch Trainer, die das anordnen, wo es ein klares Ranking gibt. Wenn Spieler X nicht auf dem Platz steht, dann schießt Spieler,
ja,
Y, das
meine ich ja, ja,
und so weiter,
ja,
und so weiter. Jetzt muss ich mal eben zur Tür gehen. Ich sitze hier in der Küche. Die Katze schabt an der Tür. Ja. Es regnet draußen. Pass mal auf. Ich muss mal ganz kurz das Mikrofon zur Seite nehmen, ja, und die Katze reinlassen. Ihr seid live dabei, wie die Katze jetzt hier reingelassen wird. Vielleicht kann ich sogar weitermachen, dann nehme ich das Laptop mit. Die ist genauso nass. Das ist kein nasser Pudel, sondern eine nasse Katze. Komm rein, komm rein.
Bist du bescheuert?
Futter hat sie auch nicht mehr. Also ich muss mich hier um alles kümmern. Ich kann mich aber nicht darum kümmern, wer beim HSV die Elfmeter schießt. Da sollte es vielleicht demnächst ein Ranking geben beim HSV. Und das scheint offenbar nicht der Fall zu sein. Deswegen hat sich Königsdörfer diesen Schuss genommen. So kann ich mir das erklären. Aber das war eine 41. Minute, ne? Und danach gab es ja auch noch mega viele Chancen für den HSV. Und am Ende fragt man sich, ey, wie kann das sein, dass der HSV dieses Spiel verliert? Aber die Antwort haben wir bereits geliefert. Kamil Grabara.
Ganz genau, ja. Seid dabei, wenn zwei Menschen ihr Leben organisieren und vergessen, dabei die Rec-Taste auszumachen. Das ist Anstoß, das ist der Nebenbei-Podcast, auch für uns. Auch wir machen sozusagen Podcast nebenbei. Ihr hört uns nicht nur
nebenbei. Jetzt sitzt sie auf der Fußmatte und guckt nach draußen in die Dunkelheit und stellt fest, es ist doch nass. Das kann jetzt noch ein paar Mal so weitergehen. Mein Nachteil ist, ich habe jetzt die Tür aufgemacht und es zieht ganz schön, aber da muss ich jetzt durch. Ich habe natürlich ein großes Herz für die Katze und die soll sich wohlfühlen und ihr sollt euch auch wohlfühlen. Und ich mache jetzt mal einen Punkt. Ja,
sehr gut,
Fabian.
Ja, weißt du eigentlich, warum Robert Latzel keine Tore mehr regnen lässt und da dann auf der Tribüne auch saß wie der begossene Kater?
Naja, unter Merlin Polzin hat ja, ich glaube, man kann so sagen, ein Paradigmenwechsel stattgefunden nach dem Aufstieg beim HSV. Weg vom Ballbesitzfußball hin zum Gegnerjagen. Umschaltfußball und da ist Robert Glatzel eben aufgrund seiner Spielweise keiner, der ins System passt. So ein echter Neuner, den man mit Flanken aus dem Halbräumen füttern muss, kopfballstark, weil Selke ja inzwischen in der Türkei spielt und Glatzel nur noch selten zum Einsatz kommt, hat der HSV auch noch gar kein Kopfballtor erzielt und das waren in der Aufstiegssaison noch relativ viele, nämlich 21 Kopfballtreffer, die der HSV da erzielt hat. Er passt einfach nicht ins System und dann kommt halt jemand wie Fabio Baldé, der natürlich eine vergleichsweise überschaubare Vita als Profifußballer hat, ein paar Zweitligaspiele, ein paar Erstligaspiele, der wird dann eingewechselt, weil er aufgrund seiner Schnelligkeit und als Flügelspieler besser ins System passt und das ist die Erklärung, also weshalb Glatzel gerade überhaupt keine Rolle spielt beim HSV. Er passt nicht ins System. Ja, Pech für ihn.
Aber dass er nicht mal in den Kader passt, finde ich dann irgendwie auch krass so. Ne? Also ich kann mir natürlich auch vorstellen, es ist natürlich auch wirklich sehr undankbar. Erinnern wir uns da mal so an die Genese, ohne es jetzt größer zu machen, als es oder das Thema größer zu machen, als es eigentlich wahrscheinlich ist. Aber er war ja immer der zuverlässige Toregarant in der zweiten Liga. Und ich weiß auch, man hat ihn damals schon auch nochmal, ich will nicht sagen, mit Geld zugeschüttet, aber ich glaube für Zweitliga-Verhältnisse ein ungewöhnlich großes Angebot gemacht, damit er eben bleibt, damit er der Aufstiegsstürmer wird. Okay, ist er natürlich jetzt auch geworden, aber dass das dann wirklich so rigoros abgehakt wird, so von, ich sag mal so vom Balkon, vom Rathausbalkon auf die Tribüne, so kann man es eigentlich sagen, ne?
Ja, aber nützt ja nichts. Also der HSV hat ja sich ein ganz anderes System übergestülpt und ist damit ja auch erfolgreich. Also nach diesem ruckeligen Start 0-0 in Gladbach, 0-2 im Stadtderby, 0-5 bei den Bayern, gab es ja nochmal Neuzugänge. Fabio Vieira wurde verpflichtet, dann wurde Sambi Lokonga verpflichtet, der inzwischen ja auch 2 Tore geschossen hat. Luka Vuškovic, der mit nur 18 Jahren Abwehrchef ist und ich habe es im Vorfeld gelesen, der beste Zweikämpfer der Bundesliga ist, also ligaweit die beste Zweikampfstatistik hat. Und der HSV spielt ja gut. Also hat in Leipzig gut gespielt, vor einer Woche mit mehr Spielanteilen, mit mehr Torschüssen. War heute klar besser als der VfL Wolfsburg. Also verliert und ist trotzdem besser. Hat davor gegen Heidenheim gewonnen, gegen Mainz gewonnen, bei Union Berlin unentschieden gespielt. Und ich will ja sagen, oder man könnte sagen, der Erfolg gibt Polzin ja recht, auf Glatzel zu verzichten, weil es ja, obwohl er mal im Kader ist, mal nicht im Kader ist, mal ein paar Minuten spielt, selten zum Einsatz kommt, obwohl Glatzel kein Faktor ist und ignoriert wird, muss man ja sagen, dass das die richtige Entscheidung ist, weil der HSV, wenn wir das jetzt mal von der Tabelle und von den Punkten aus den letzten beiden Spielen, gab es keine Punkte, loslösen, spielt ja einen guten oder einen deutlich besseren Fußball als in der frühen Saisonphase. Und insofern, ja, muss man es verstehen, nachvollziehen.
Ja, nachvollziehen. Tun wir.
Nachvollziehen.
An dieser Stelle.
Genau.
Ja, okay, aber dann frage ich doch nochmal sozusagen für einen Freund, welche Chancen hat dann Holstein Kiel oder anders gesagt, wo kann Holstein Kiel den VfL Wolfsburg, um mal vielleicht so dieses Thema nur ganz kurz anzureißen und gleich auch wieder zu schließen, den VfL Wolfsburg knacken am Dienstag im DFB-Pokal?
Das ist gar nicht so schlecht. Also im Mittelfeldzentrum, weil da hatte der HSV irgendwie alles unter Kontrolle. Der VfL Wolfsburg hatte keinen Zugriff und die Wolfsburger, ich habe es ja gesagt, 5 Torschüsse, hatten jetzt eine hochkarätige Chance, die Dagim verwertet hat. Dann gab es ja eine richtig gute Möglichkeit durch Aaron Zehnter in der zweiten Halbzeit und Heuer Fernandes war ja am Ende der 10.5., vielleicht sogar 11. Feldspieler, war dann in der Rückwärtsbewegung, als Joachim Mähle aus der eigenen Hälfte den Ball aufs leere Tor schoss und der klatschte an den Pfosten. Also auch das war natürlich dann eine Chance für Wolfsburg, noch ein weiteres Tor zu erzielen. Ansonsten hatte der HSV das Mittelfeldzentrum im Griff. Also Wolfsburg hat nicht besser gespielt als in den vergangenen Wochen und trotzdem gewonnen. Und ich glaube, Holstein Kiel muss versuchen, die Wolfsburger hinten reinzudrängen. Die haben teilweise mit 9 Feldspielern im eigenen 16er in der absoluten Drangphase des HSV verteidigt. Und so wie Holstein Kiel in der zweiten Liga offenbar immer spielt, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich die Kieler leider noch nicht einmal live gesehen habe in der aktuellen Saison. Aber auch du kannst da ja leider nicht so viel zu sagen.
Nee, das stimmt. Dann können wir da diesen Übergang ja tatsächlich einmal schaffen. Also ich glaube ganz generell auch, dass es natürlich so ein DFB-Pokalspiel wird oder sein kann, das über die Emotionen kommt. Ne? Das klingt immer so wie so eine Floskel, aber glaube ich tatsächlich, weil ansonsten, das hat auch der Kollege heute von Sky gesagt, ich habe das ja wie gesagt vom Fernseher verfolgt, dann schlägt halt dann doch irgendwie, ob wenn das Kollektiv so nicht so richtig funktioniert, schlägt dann doch irgendwann einfach die individuelle Klasse zu. Und dann reichen ja manchmal so 2, 3 Aktionen. Und wenn du dann daraus, weiß nicht, 2 Tore machst zum Beispiel, dann reicht das ja auch schon. Ja, genau, ich habe das Spiel heute nicht gesehen, weil ich tatsächlich zum ersten Mal in meiner Reporterlaufbahn ein Spiel verpasst habe, weil ich im Stau stand und dementsprechend, also ist es jetzt auch nicht so, bin ich jetzt nicht so aufgelegt, so nach dem Motto, ha, das ist ja echt lustig, das habe ich noch nie erlebt, sondern ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, aber so richtig lustig fand ich es nicht, weil du fährst so wie immer, das kennst du ja auch, wir machen das ja beide auch immer so, dass man immer versucht, so ja rund 2 Stunden, Stunde 45 vor Anpfiff im Stadion zu sein, damit man dann auch noch die von uns auf
Vor Anstoß
natürlich im Stadion zu sein, um die von uns häufig zitierte entweder Wolfsburg oder Holstein Currywurst zu essen oder noch eine Laugenstange von der Campus Suite beim HSV. Was es da halt alles so gibt. Nein, aber vor allen Dingen
Butterkuchen habe ich heute gegessen. Heute gab es Butterkuchen.
Ja, sich mit den Kolleginnen und Kollegen nochmal auszutauschen, vor allen Dingen auch keinen Stress zu haben, weil das haben wir, glaube ich, auch schon häufiger mal erzählt, dass wir hin und wieder ja auch mal technische Probleme gehabt haben. Das kann dann manchmal Stadion- oder Vereinsseits sein, dass es nicht funktioniert, weil auch da sind ja nur Menschen am Werk, aber es kann natürlich auch manchmal sein, dass man mit einem kaputten Endgerät irgendwo hinfährt oder dass sich neuerdings dann irgendwelche Internetverbindungen nicht aufbauen. Wie gesagt, das kommt ja nicht in der Regel vor, aber es kommt halt mal vor. Und ja, in diesem Fall, also um das zu umgehen, ist man natürlich immer rechtzeitig da. Aber trotzdem gibt es natürlich auch für das rechtzeitig, also ein Puffer von 2 Stunden vor Anpfiff ist ja eigentlich rechtzeitig. Und auf jeden Fall bin ich dann heute kurz nach 10 losgefahren und dann bin ich da.
Anstoß war um 13 Uhr,
ja, genau.
Zweite Liga Samstag, genau, wie immer geht es dann dort um 13 Uhr los. Ja, das hört sich nach rechtzeitig an auf jeden Fall. Aber auf der A7 war die Hölle los.
Ja, und auf der A7 war das dann so, dass dann irgendwann gar nichts mehr ging. Und du guckst denn, das kennst du ja auch. Wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, also vor dieser Aufnahme. Du hast ja auch mal gesagt, dass man dann in so eine Hilflosigkeit gerät, weil was kannst du machen? Du guckst erstmal natürlich auf dein Handy und sagst ganz laut, Shh. Punkt, 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 Punkt. Und dann guckst du auf dein Handy oder gibst ins Navigationssystem das ein. So, das war im Verkehrsservice noch gar nicht so eindeutig zu hören. Dann siehst du, dass die Ankunftszeit sich immer weiter nach hinten verschiebt. Und schon da war es dann klar, dass es in jedem Fall eng würde. Und dann habe ich schon den Kollegen in Kiel, der dann in der Redaktion gearbeitet hat, alarmiert. Die Details muss ich nicht erzählen. Aber am Ende war es dann so, dass ich wahrscheinlich pünktlich zur zweiten Halbzeit da gewesen wäre. Und da es dann noch einen lieben Kollegen in Kiel gab, der entsprechend dann sozusagen übernehmen konnte, der frei hatte, hat er sich dann so ein Übertragungsgerät geschnappt und ist für mich eingesprungen. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Aber das ist natürlich es ist in jeglicher Hinsicht ein gebrauchter Tag, weil du hast diese negativen Emotionen, du bist dieser Situation ausgesetzt, du bist irgendwie so machtlos und bringst dann irgendwie andere auch noch so mit in so eine Dominosteinkette. Und irgendwann fährst du wieder nach Hause und warst dann den ganzen Tag auch unterwegs. Ne? Also warst nicht im Café, hast dich nicht mit Freunden getroffen, hast keinen Sport gemacht, sondern im Prinzip nur so ein Mist gemacht. Und jetzt ist hier Anstoß am Abend nochmal, das war Bali für die Ohren für mich.
Ja, das ist ja auch so eine Gesprächstherapie. Ja. Ne? Auch deshalb zeichnen wir diese Folge ja zu einem sehr ungewohnten Zeitpunkt am Samstag. Es ist aktuell kurz vor 19 Uhr auf, damit du dir diesen ganzen Ballast mal von der Seele reden kannst. Aber ich habe sowas auch mal erlebt. Da gab es diese Vulkanwolke, ja, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Irgendwie ganz viele Ps und total lustig und auch geübte Nachrichtensprecher, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht zum ersten Mal Nachrichten vorgelesen haben, sind hier und da auch mal über diesen unaussprechlichen Namen gestolpert. Und ich erinnere mich an ein Spiel von Hannover 96 gegen den FC Bayern. Da war ich als Reporter eingeteilt. Trainer damals bei 96 war Mirko Slomka. Daran erkennt man, wie lange das schon her ist. Und mein Flug wurde storniert, mein Flug von Hamburg nach München. Und dann habe ich mir halt auch die einzige Möglichkeit rausgepickt, um nach München zu kommen mit der Bahn. Bin auch rechtzeitig losgefahren. Aber dann gab es in Harburg einen Oberleitungsschaden. Und dann saß ich wie angewurzelt, also bestimmt 2 Stunden und noch länger in Harburg im Zug, und da baute sich eine enorme Verzögerung auf. Und ich finde, das ist, ich will gar nicht sagen, viel schlimmer noch, aber noch ein bisschen schlimmer, als wenn man im Auto sitzt. Im Auto kann man sich noch seine Musik aussuchen. Ja. Und selbst wenn man 5 km/h fährt, hat man das Gefühl, es geht ein bisschen voran. Aber in der Bahn bist du da auf der Stelle und dann triffst du auf die Zugbegleiterin oder auf den Zugbegleiter und die können dir gar keine Auskunft erteilen. Und dann fängst du ja auch an zu recherchieren und überlegst, wie lange es noch dauern könnte. Und dann war ich irgendwie, nachdem sich zwischen Hamburg, Harburg und Hannover irgendwann noch eine weitere Verspätung aufgebaut hatte, so genervt und auch so pessimistisch, dass ich in Hannover dann ausgestiegen bin und mich wieder in den Zug auf den Weg nach Hause gesetzt habe, Richtung Hamburg. Und ein Freund oder ja doch Freund, der war privat da, der stieg mit mir in Hamburg auch ein und er hat gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Und er schickte mir dann um 15.23 Uhr eine WhatsApp, ich bin jetzt im Stadion. Also ich hätte es wahrscheinlich, wenn ich nicht die Nerven verloren hätte, ganz knapp, gerade eben so auf den letzten Drücker, tatsächlich noch in die Allianz Arena geschafft. Aber das Spiel habe ich dann im Radio verfolgt. Ich habe dann quasi die Kollegen des Bayerischen Rundfunks, die dann sozusagen meine Einblendung, sagen wir, Abrufe, Live-Abrufe mit übernommen hatten, denen habe ich dann zugehört. Ich weiß auch noch, dass Hannover dieses Spiel mit 0-7 verloren hat. Ist lange her, muss so 2011 vielleicht gewesen sein. Ganz so hoch hat Holstein Kiel nicht verloren. Holstein Kiel hat gar nicht verloren, 1-1 gegen den VfL Bochum gespielt. Das Spiel hast du dann auch im Fernsehen gesehen oder warst du da dann noch auf dem Rückstau oder wo warst du?
Ja, genau, also da war ich auf dem Rückweg und habe dann nachher das noch in der Zusammenfassung gesehen, beziehungsweise die Schlussphase der zweiten Halbzeit habe ich noch gesehen. Und ja, da, also dazu vielleicht, also eine Sache natürlich die, ich sitze natürlich dann nicht im Auto und sag so, ach komm, jetzt höre ich mal gemütlich 2-3 Podcasts oder meine Lieblingsmusik, sondern man ist natürlich die ganze Zeit am Gucken, am Machen, am, wie kann ich noch erreichen, noch Übergaben schreiben. Ich habe dann zum Beispiel bei Sportcast angerufen und habe gesagt, dass die Akkreditierung sich verändert, ne, dass dann da der Kollege hinkommt und so. Also das ist natürlich schon so.
Du hast sofort in den Management-Modus umgeschaltet. Ja,
natürlich.
Sehr gut.
Das eine Information weitergereicht, die man schon hatte und also was man halt alles noch machen kann. Aber ja, dazu fällt mir noch ein, heute die große zu spät kommen Extra-Episode, die, obwohl die Folge ja zu früh kommt, erzählen wir nur über zu spät kommen, ist auch irgendwie ganz witzig, ja. Aber auf jeden Fall, ja, sind wir auch einmal zusammen zu spät gekommen und immer ist der VfL Wolfsburg mit im Thema. Wir wollten für den Podcast, wollten wir nach Wolfsburg fahren oder beziehungsweise ins Landesfunkhaus nach Hannover und dann ist der Zug beim Auslaufen aus Hamburg, also beim Ausfahren in Richtung Harburg, auch schon irgendwie defekt gegangen und dann mussten wir das Interview mit Daniel Ginczek absagen.
Das war so, wir waren in Wolfsburg mit dem verabredet und haben dann auch relativ früh festgestellt, wir kriegen das nicht mehr hin und dann haben wir aber in Hannover,
ja, stimmt, genau,
im Landesfunk Hannover eine Podcast-Folge ohne ihn aufgezeichnet.
Stimmt,
also das war der, ja, Vorgänger-Podcast, Ein Ball für zwei hieß
ja,
der.
Ja.
Also das muss so 2018, 19 gewesen sein. Und genau, Daniel Ginczek hat dann vergeblich auf uns gewartet und es sollte eigentlich einen Nachholtermin geben, aber zu dem ist es nie gekommen.
Und
Daniel Ginczek, ja, war ja auch oft verletzt. Wahrscheinlich war er dann auch zu verletzt, um uns eine zweite Chance zu geben. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er vergeblich auf uns gewartet und wir sind auch nur bis Hannover gekommen. Und wenn man in Hannover ist, von Hamburg aus kommt, dann ist man ja erst so auf der Hälfte, wenn man nach Wolfsburg will.
Ah, definitiv. Und noch eine Geschichte, wo wir zu zweit zu spät gekommen sind, als Holstein in der Aufstiegsrelegation in Wolfsburg gespielt hat. Da sind wir mit Jörg Tegelhütter. Liebe
Grüße. Da war ich nicht dabei.
Da warst du nicht dabei?
Ich war nur beim Rückspiel dabei.
Ah, okay.
Ich habe das Rückspiel gesehen, dass der VfL in Kiel gewonnen hat und dabei, beim Hinspiel war ich nicht dabei.
Heiko Oldöp war noch dabei, ist am Ende noch meinen Bus gefahren, hat uns da mit quietschenden Reifen nur die Seitentür aufgemacht, weil wir da auch im Stau standen. Und dann sind wir da hingerannt und ich glaube, wir waren um 20:30 war Anpfiff, um 20:19 Uhr, glaube ich, waren wir da im Stadion. Also manchmal hat man es halt nicht in der Hand, ne? Also, aber das ist, das kann ich dazu sagen. Ist auch ganz geil, weißt du, die Fußballwelt fragt sich, ob Florian Wirtz mittlerweile abgelöst ist, ob Jamal Musiala gar nicht zurückkommen braucht, weil Deutschland hat Said Al-Mallah und Lennart Kahl und wir reden die ganze Zeit nur über unsere Geschichten, wie wir mal irgendwann zu spät gekommen sind. Ne?
Ja, da möchte ich trotzdem nochmal anknüpfen. Was bist du für ein Stautyp? Also wirst du dann zum Choleriker, schreist rum, drückst auf die Hupe, obwohl du natürlich weißt, dass dein Vordermann genauso wenig für den Stau kann wie du. Wie bist du dann, wenn du weißt, Mist, mir zerrinnt die Zeit und ich muss eigentlich jetzt ganz woanders sein?
Also ich habe so eine ganz schnelle, ich sage jetzt mal Explosionsphase, aber die jetzt auch nicht unkontrolliert verläuft. Ich sage dann einmal ganz schnell, so, oder wie gesagt, so Scheiße. Dann geht einmal Adrenalin nach oben und dann hat man einmal die Situation Mist. Aber dann werde ich eigentlich total ruhig und versuche die Situation dann so zu managen, von Sekunde 1 auf an. Weil am Ende bringt es dann ja auch gar nichts mehr. Also es bringt ja wirklich nichts mehr. Aber ja, habe ich mich halt auch gefragt. Es bringt ja nichts mehr. Es ist doof, es ist richtig doof. Aber es bringt nicht, da die ganze Zeit jetzt alles zu verfluchen. Weil wie gesagt, am Ende des Tages wird der Tag nicht mehr anders laufen, nur weil ich negativ darüber denke.
Ich habe dir auch so einen schlauen Satz dann geschrieben. Nicht aufregen über Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Das verkürzt nur die Lebenszeit. Boah, was für eine Weisheit, ne? Aber in Wirklichkeit halte ich mich ja auch nicht daran. Also ich würde auch erst einmal so voll cholerisch ausflippen. Ja. Und dann würde ich auch versuchen, mich runter zu drosseln, mich zu regulieren, runterzufahren. Weil ja, im Endeffekt nehme ich mir das ja auch vor. Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, sind es nicht wert, dass man sich darüber aufregt. Aber natürlich rege ich mich dann zumindest zu Anfang trotzdem mal drüber auf. Und du bist ja nicht der Einzige, der im Stau gewesen ist heute. Die Bayern waren ja auch im Stau. Das Spiel im Borussia-Park begann nicht um 15.30 Uhr für die Bayern, sondern ich glaube erst um 15.45 Uhr. Da war es nicht die A7, sondern die A61. Und da frage ich mich, ach, ich muss die Katze gerade nochmal reinlassen, ich hatte die Tür dann doch zugemacht. Jetzt schabt sie wieder an der Tür. Es ist auch einfach weder Katzenwetter noch Hundewetter. Ne? Und das ist ja auch so muckelig, gemütlich. Und jetzt will sie auch noch was zu fressen haben, glaube ich. Aber nee, sie geht dann doch Richtung Sofa. Nein, also die A61 rund um den Borussia-Park war das Problem. Und da ist immer sehr viel Verkehr. Also wenn es ein Staustadion gibt in Deutschland, das auf Champions-League-Niveau agiert, dann ist es der Borussia-Park. Denn da passt die Infrastruktur überhaupt nicht zu dem Stadion. Also da haben die Stadionplaner und die lokalen Verkehrsbehörden überhaupt nicht mitgedacht. Da ist immer Stau. Und das sollte doch eigentlich so ein erfahrener Busfahrer, der den FC Bayern durch die Republik kutschiert, wissen. Oder hat vielleicht Lennart Kahl am Steuer gesessen? Weil der darf ja momentan alles bei den Bayern.
Ja, Wahnsinn, ne? Also ja, kann ich auch nur unterschreiben und letzter Satz von mir noch dazu, skurril natürlich, so ich bin ja auch schon irgendwie bei Auswärtsfahrten in, weiß nicht, Stuttgart, Freiburg oder sonst wo, oder München unterwegs gewesen, aber nach Kiel, ja, dass man da dann tatsächlich nicht ankommt von Hamburg aus, ist natürlich auch irgendwie eine Frage für sich. Aber gut, ja, Lennart.
Aber ja, wie unprofessionell ist das denn mal ganz im Ernst? Also, dass ein Bundesligaspiel zu spät anfangen muss, weil der Bus im Stau gestanden hat. Ein Busfahrer hat doch genau eine Aufgabe, die Mannschaft von A nach B zu bringen und pünktlich. Ja. Und wenn der morgens aufsteht, da kann er sich doch dann auch schon mal durch mittels der gängigen Apps informieren und keine Ahnung, wie passiert sowas? Also klar, wie das passiert, ist klar, aber wie unprofessionell ist das denn? Da musst du dich doch viel mehr drüber aufregen, aber du hast jetzt natürlich die neue Herangehensweise, bloß nicht mehr aufregen. Du bist jetzt die Ruhe in Person und willst gar nicht mit einstimmen in meinen kleinen Wutausbruch.
Nee, also ja und nein. Also ich bin ja zuletzt dort gewesen, das war das letzte Spiel vor der Heim-EM. Das war ja da das Länderspiel in Mönchengladbach, ne? Gegen, was war das noch? Schweden? Nee, gegen wen haben sie denn da gespielt? Boah, weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall, ist es ja aber dann auch so, wenn irgendwo dann ja manchmal, und so war es ja bei mir heute auch, wenn irgendwann mal nichts mehr geht, dann geht ja auch nichts mehr. Also du weißt, glaube ich, schon, dass es eben diese Verkehrsprobleme geben kann. Aber auch da muss man ganz ehrlich sagen, was willst du machen? Weil wenn da rings um das Stadion nichts mehr geht, also natürlich hätte ich jetzt gedacht, Polizeieskorte dran vorbeifahren.
Rechtzeitig losfahren, wäre zumindest eine Idee, die ich so spontan
ja,
hätte.
Ja klar, aber ich meine nur, weißt du, wie man so schön sagt, wenn der Verkehr zum Erliegen gekommen ist, schon ist, und du kannst ja auch als Bayern nicht dann, ich sag jetzt mal, schon um 13 Uhr da im Stadion sein.
Warum nicht?
Ja, weiß vielleicht irgendwie dann auch irgendwie nicht mehr, wie man so schön, das habe ich ja auch mal gelernt durch sämtliche Medienanfragen, die wir an Vereine gestellt haben, wenn es da um Interviewwünsche in Richtung Spieler geht, da geht es ja immer nur darum, dass man gewisse Abläufe nicht stören kann und soll und Fokus und Konzentration und dies, das. Das fand ich übrigens heute
als ganz... Als bräuchten die Bayern in der Bundesliga noch Abläufe und Konzentration. Also
ja, gut.
Egal wer da spielt, egal gegen wen die Bayern spielen, sie sind immer hoch überlegen. Und das war ja bei diesem 3:0 offenbar auch so. Obwohl da manch ein Pessimist, glaube ich, noch eine höhere Niederlage für Borussia Mönchengladbach befürchtet hätte.
Definitiv, ja, gut. Aber das ist ja immer die Frage, ob das eine deshalb so ist, weil die Konzentration da ist, ne? Also dass du deshalb so gut bist, oder ob du sie einfach nicht mehr brauchst, weil du ohnehin schon gut genug bist. Also das ist ja die andere Frage. Aber lass uns doch tatsächlich mal ganz kurz über Lennart Kahl sprechen. Der deutsche Florian Wirtz. Der FC Bayern.
Der darf bisher nur begleitet fahren, weil er erst 17 ist. Ne? Also ich habe ja eben so ein bisschen frech gesagt, vielleicht hat er auch am Steuer gesessen. Dann hätte der Busfahrer aber neben ihm sitzen müssen, beziehungsweise er auf dem Schoß des Busfahrers. Also ich glaube, das ist mit begleitetem Fahren bei 17-Jährigen gemeint.
Ja, du gehst da in diesen Mannschaftsbus rein. Stell dir das jetzt mal so vor, imaginär. Ne? Du hast ja hier deinen Kulturbeutel in der Hand und dein schickes Auswärts-Outfit. Und dann sitzt da rechts der Busfahrer und dann gehst du da durch diesen Gang so durch und dann sitzt da links ziemlich weit vorne Harry Kane, dann sitzt da natürlich der Streber Joshua Kimmich und dann ist da...
Der sitzt ganz vorne, oder?
Ja, glaube ich
auch.
Der
sitzt ganz, ganz vorne.
Und der sagt auch, ich glaube, wir müssen hier vorne links gleich, sagt er zum Busfahrer.
Aber und ich glaub, der hat dann auch...
Ja?
Ja. Und der hat noch irgendwie für den Trainer so ein paar Informationen. Ich habe da noch mal was gelesen. Ja. Ich habe hier noch mal so ein PDF mit den wichtigsten Stärken und Schwächen des Gegners zusammengetragen. So ist der, glaube ich, ja.
Definitiv. Und dann hast du da noch links so einen Kindersitz, weißt du? Damit er so ein bisschen höher sitzen kann. Mit so Goofy drauf und Mickey Maus und Donald Duck.
Ja,
ne? Und dann ist so, und das ist dann auch so, wenn die dann wieder angekommen sind, ne? Dann ist das so, wie man früher dann so seine Kinder dann in diesem Maxi-Cosi, den man auch so einklicken kann. Dann musst du dann ihn aber noch mit so einem Dreiankergurt in der Mitte, musst du ihn dann erstmal wieder abschnallen, weißt du? Das ist, glaube ich, das Leben des Lennart Kahl, der ja aktuell für Fußballverhältnisse unfassbar wenige 10.000 bis 20.000 Euro im Monat verdienen soll. Da kann man ja jetzt schon die Uhr nachstellen, bis der den ersten großen Giga-Vertrag unterschreiben wird, ne?
Dann wäre er Karl der Große.
Ja.
Aber mal ganz im Ernst, wenn der Kader des FC Bayern nicht so schmal zusammengestellt worden wäre, hätte er ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich in der Vorbereitung so anzubieten, so aufzudrängen und hätte auch gar nicht die Chance auf solche langen Einsätze gehabt. Dann hätte er nicht sein erstes Champions-League-Tor erzielt, dann hätte er heute wahrscheinlich nicht sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Also der Bayern-Kader oder die Kaderbreite war ja ein großes Thema und auch wir haben ja gesagt, und ich bin immer noch der Meinung, könnte zum Problem werden, um dann das größtmögliche Ziel, nämlich die Champions League zu gewinnen, auch umzusetzen. Also in der Bundesliga werden die Bayern mit diesem Kader keine Probleme kriegen, aber sie haben natürlich andere Ziele. Sie wollen dann endlich auch mal wieder in der Champions League weit kommen, bestenfalls den Champions League Pokal gewinnen. Aber der Vorteil ist ja bei diesem Kader, es werden solche Leute wie dieser 17-jährige Lennart Kahl an die Oberfläche gespült und die machen Spaß. Und ich glaube, wir haben auch vor etlichen Wochen mal darüber gesprochen, wie wenige Spieler des FC Bayern es zu den Profis geschafft haben. Das sind gar nicht so wenige. Also allen voran Jamal Musiala, der kommt ja auch aus dem einen Nachwuchs. Lennart Kahl ist der Nächste. Alphonso Davies, gerade verletzt, war ja auch ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Also die Durchlässigkeit beim FC Bayern von der U23 oder von der U19
Pavlovic,
in den Profikader,
ne?
Ja. Alexander Pavlovic nicht zu vergessen, ja. Genau, auch aktueller deutscher Nationalspieler. Also diese Durchlässigkeit, die ist durchaus da. Da kommen einige durch und Lennart Kahl ist das jüngste Beispiel. Und ich glaube nicht, dass der jetzt verglüht, wenn die Konkurrenzsituation wieder eine andere ist. Nee, der spielt sich da jetzt erstmal fest und ich glaube, der wird seinen Weg machen. Was für eine Floskel.
Aber du, ja,
ich glaube, ja. das ist so.
Du hast ja gerade eben Alphonso Davies gesagt, der kam doch nicht aus dem Nachwuchs. Du meinst David Alaba.
Ja, Alaba ist ja inzwischen mal Real Madrid, aber Alphonso Davies wurde verpflichtet.
Aus Toronto gekommen oder da, aus Kanada doch, oder nicht?
Ja, aber der hat ja auch seine ersten Spiele unten gemacht.
Der zweiten?
Also nicht bei den Profis. Ich meine schon. Ja? Ich verifiziere das gerne parallel zu unserem Gespräch über Lennart Kahl.
Ich glaube, den hat der FC Bayern mal in der Winterpause, das war doch so einer der Top-Transfers in der Rückschau von Hasan Salihamidžić, geholt. Das meine ich, ich glaube nicht, dass der, also vielleicht hat er mal ein Spiel oder zwei oder von mir ist auch 10 für die zweite Mannschaft, für Bayern 2 gemacht. Aber ich glaube, das war doch irgendwie das Ding, dass man ihm im ersten Jahr Bundesliga sofort dass man diese Eingewöhnungsphase bei ihm vermisst hat, dass er im Prinzip sofort Superstar wurde.
Ja, der kam im Winter 2018 von den Vancouver Whitecaps. Ja. Ich lese es hier gerade. Dann hat er noch 6-mal gespielt in der Saison 18-19. Muss denn die Rückrunde gewesen sein? Ja, du hast recht. Der kam nicht über die zweite Mannschaft. Fehler von mir. Aber ansonsten gibt es da relativ viele Spieler. Ja. Josip Stanišić beispielsweise, der ist natürlich den Umweg über Leverkusen gegangen. Auch der kommt ja eigentlich aus der U23 des FC Bayern.
Ja, das stimmt. Also das stimmt, ja. Das sind natürlich dann, aber wahrscheinlich könnte man auch jetzt eine lange Liste aufmachen von jenen, die es dann nicht schaffen, weil das ist dann ja auch kein Wunder, weil jene, die es dann schaffen, die sind natürlich dann auch gleichzeitig so gut, dass man sie automatisch auch als Nationalspieler sieht, ne? Also Alexander Pavlovic hat, glaube ich, jetzt auch schon seine, weiß nicht, 10, 20, weiß nicht, 15, 17, 7 Länderspiele, irgendwie sowas. Und ist ja auch erst 21.
Da sind wir noch im einstelligen Bereich, glaube ich. Der hatte ja pfeifersches Drüsenfieber und ist sehr verletzungsanfällig. Aber auch das recherchiere ich gerne mal für
ich
dich.
Ich glaube, 7 sind
es. Wie viele Länderspiele hat er? 7, sagst du selber?
Ja.
Okay, dann glaube ich dir. Dann will ich dir da nicht widersprechen. Aber es gibt ja auch Spieler, die ungeduldig sind. Ich glaube, Paul Wanner hätte nach seiner Leihe von München nach Heidenheim in dieser Saison auch die Möglichkeit gehabt, die Karl-Rolle einzunehmen, um mehr Spielanteile zu kriegen. Aber er soll ja da ein bisschen bestimmender aufgetreten sein. Und dann kam es halt nicht zu einer Saison bei den Bayern, sondern dann ist er halt zur PSV Eindhoven gewechselt.
Aber wie stehst du dazu? Also sehe ich genauso und habe ich jetzt auch mal so ein bisschen verfolgt, wird dann in der Champions League so in der 88. Minute eingewechselt. Ist auch immer so die Frage, ne? Ob man dann nicht vielleicht doch hätte, aber gut, hinterher bist du immer schlauer. Wie sich so ein Weg dann weiterentwickelt. Das krasseste aller Gegenbeispiele letztendlich, wo es ja irgendwie auch noch nicht mal aufgegangen ist, ist ja eigentlich mit Alexander Nübel, der jetzt ja nun richtig stramm auf die 30 zugeht und, weiß nicht, für den FC Bayern München, lass mich lügen, weiß nicht, 6 Spiele gemacht hat oder so. Also Jonas Obich sagt, ich habe mittlerweile genauso viele wie du in gefühlt, ja, ich sag jetzt mal, 8 Jahren FC Bayern München Arbeitspapier.
Ja, Obich ist ja in der vergangenen Saison 2-mal Meister geworden. Ne? Einmal mit dem ersten FC Köln, mit dem er die Saison in der zweiten Liga nicht zu Ende gespielt hat und dann mit dem FC Bayern. Ja, aber Alexander Nübel ist ja auch dadurch, dass er dann beim VfB Stuttgart doch nachhaltig erfolgreich gewesen ist und immer noch ist, ja auch Nationaltorwart geworden. Also dessen Weg ist jetzt auch nicht so verkehrt.
Nein, ist nicht verkehrt, aber ich will nur sagen, wenn der dann wirklich irgendwann mal beim FC Bayern ankommt, wenn Manuel Neuer jetzt sagt, so keine Ahnung was, ich spiele noch ein Jahr Bundesliga.
Nein,
so.
Das wird nicht passieren. Ich glaube,
der hört jetzt auf?
Nee, aber Jonas Obich wird ja zum Nachfolger von Manuel Neuer aufgebaut. Das glaube ich
auch
schon.
Auch als Nummer 1, ja? Meinst du? Ja,
ja, denke ich schon. Deswegen gibt es ja auch so hin und wieder mal Einsätze, so wie heute in Gladbach, da war Obich ja auch im Tor. Ich glaube, über das Spiel müssen wir gar nicht sprechen. Die Bayern haben nur mit 3-0 gewonnen. Harry Kane ohne Tor, das ist besorgniserregend. Das ist schon ja fast die größte Nachricht des Spieltags. Wenn der Bus denn pünktlich angekommen wäre, würden wir jetzt nur über Harry Kane, der das gegnerische Tor nicht getroffen hat, sprechen.
Man könnte natürlich auch theoretisch über Harry Kane sprechen, der gesagt hat, Vertragsverlängerung, Fragezeichen, wenn, dann reden wir erst im neuen Jahr darüber. Also das ist natürlich wahrscheinlich auch eine große Frage beim FC Bayern München, aber auch da können wir natürlich erstmal abwarten, wie sich das weiterentwickeln wird.
Ja, hast du eigentlich Freitag, sprich aus heutiger Sicht gestern, ein bisschen was von Werder mitbekommen? Werder hat ja auch gespielt und 1-0 gegen Union gewonnen.
Ja, habe ich tatsächlich. Also ich habe über weite Strecken vor allen Dingen die, nee, stimmt gar nicht. Was rede ich denn da? Ich habe die ersten 20 Minuten habe ich gesehen und dann habe ich mich wieder an den Schreibtisch gesetzt und musste noch ein bisschen was machen. Und dann habe ich gemerkt, dass der Fernseher mich dann doch immer ableckt. Und dann habe ich den ausgemacht und dachte, das ist so ein typisches 0-0-Spiel. Aber nicht war so, also war nicht so, sondern genau, Werder hat dann noch den, wie sagt man, den Lucky Punish, ne? Oder das ist auch schon eine Floskel.
Auf jeden Fall noch den, und das soll ja ein sehr, sehr schönes Tor gewesen sein, das Tor von Marco Grüll. Also kann man sagen, dass Werder gestern die Grüll-Saison eröffnet hat?
Ja, vielleicht ist das auch eine Mischung aus Grünkohl und naja, auf jeden Fall, ja, oder wie ist Ischer Freimarkt, glaube ich, ne? Also Ischer Grüll.
Ja, sagt man in Bremen, ja, genau.
Grillsaison ist eröffnet,
Was bei den Münchnern das Oktoberfest ist und bei den Hamburgern der Dom ist in Bremen der Freimarkt. Ich habe das Spiel Werder gegen Union auch nicht gesehen, weil ich gestern das Wochenende mit einem Regionalligaspiel eingeleitet habe. Ich war bei Altona 93 gegen Phoenix Lübeck. Endstand 0-2, habe da einen gemeinsamen Freund getroffen, der hatte auch noch einen sehr netten Freund dabei. Und dann haben wir uns für einen Zehner auf dem Stehplatz Altona gegen Lübeck angeguckt, auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn. Sehr, sehr nette Atmosphäre, immer sehr nett. Ich finde das ganz toll da. Kinder hatte ich jetzt nicht dabei, aber die hätten, wenn sie jünger als 12 gewesen wären, kostenlosen Eintritt gehabt. Und meine beiden Kinder sind ja jünger als 12. Ein sehr nettes Ambiente. Aber man merkt auch, dass es kälter wird. Es waren nur in Anführungsstrichen etwas mehr als 1700 Zuschauer da. Das waren auch schon mal mehr. Aber ja, ich finde, dass du auch schon auch einen qualitativen Unterschied merkst zwischen dritter und vierter Liga. Die dritte Liga sehe ich ja auch relativ häufig, wenn ich vor allen Dingen für Magenta Sport im Einsatz bin. Zwischen der zweiten und dritten Liga merkst du keinen so krassen Unterschied, aber zwischen der dritten und vierten, die dritte Liga ist ja die erste Profiliga und die vierte Liga ist ja bei einigen Vereinen auch professionell, bei anderen Vereinen dann eher semi-professionell, dazu zählt sicherlich auch Altona 93. Da ist der Unterschied, was so die Qualität des Spiels und der Einzelspiele angeht, echt enorm. Also das war jetzt kein so gutes Fußballspiel, aber trotzdem ein schönes Stadionerlebnis.
Ja, bin ich tatsächlich nächstes Wochenende auch, also bei Phoenix Lübeck bin ich auch und mache da dann auch ein Spiel für den NDR in Schleswig-Holstein und übertrage das dann. Dann werde ich die Lübecker sehen, da werde ich dich dann nochmal privat fragen, auf was ich da achten muss. Aber ich gebe dir recht und das ist natürlich
pünktlich
auch...
Pünktlich ankommen, darauf solltest du achten, wenn du mich jetzt so privat fragst. Ja,
hast du auch wieder recht. Auf jeden Fall ist es so, dass... ich ja die große Gabe habe, jede Situation irgendwie auch immer wieder auf Holstein Kiel zu münzen. Und aber das ist natürlich jetzt nur ganz kurz erwähnt, wie schwach das Niveau denn manchmal dann eben auch schon in der Regionalliga ist. Ja, auch das große Problem von Vereinen, die dann ihre zweite Mannschaft wiederum nur in der Oberliga haben, ne? Also das heißt, da musst du entweder, hast du ziemlich viele maulige Gesichter in deinem großen Kader in der ersten Mannschaft, ne? Und weil du holst natürlich einen breiten Kader, um für den Fall, dass Spieler sich verletzen, gesperrt sind, was einem im Laufe der Saison immer so passiert, dass du da irgendwie drauf reagieren kannst. Aber wenn das eben nicht passiert und du vielleicht auch einen gewissen Erfolg hast und eine gewisse Stammformation hast, dann hilft dir natürlich Spielpraxis in der Oberliga auch nicht mal dann weiter, wenn du eigentlich in der zweiten Liga spielst.
Wenn du, hörst du das auch nicht, was hier von Geräusch ist?
Nee.
Nee, das ist nicht mein Magen, der knurrt.
Die Katze.
Die Katze hier auf den Tisch, wo auch mein Laptop steht, gesprungen. Und sie möchte gestreichelt werden, sie schnurrt. Also das ist keine technische Störung, das ist das Schnurren der Katze.
Und weißt du, was das hier ist? Das hier ist nicht der
Und sie hat nasse Pfoten und sie hart und jetzt ist die... Dieser Chancenzettel, ich habe hier meine Unterlagen aus dem Volksparkstadion noch so, jetzt verschwimmt die Kugelschreiber-Tinte. Nee, Tinte ist es ja nicht beim Kugelschreiber. Also jetzt sind meine Aufzeichnungen, meine Notizen nicht mehr zu lesen. Aber gut, über HSV Wolfsburg haben wir alles gesagt. Du warst halb in der Regionalliga, halb in der Oberliga. wir springen heute so ein bisschen hin und her. Das ist auch eine sehr improvisierte Folge, so ehrlich müssen wir sein. Ja. Aber zu jeder Folge gehört ja auch die Kultrubrik und das soll in dieser Folge genauso sein. Wärst du bereit für die Kultrubrik?
Definitiv. Das hier ist sozusagen nicht der Catwalk, das ist der Cat-Talk.
Yes.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
So, ja, ich habe tatsächlich was mitgebracht, ein kleines Quiz, aber du ja auch, du hattest ja im Stau auch ein bisschen Zeit, dir was auszudenken. Fang du mal an.
Okay, ich fange sehr, sehr gerne an und habe mir überlegt, so komm, ich gehe jetzt hier mal auf, und das finde ich, wäre eigentlich viel kreativer, wenn man sagen würde, nicht Lennart der Große oder King Karl, sondern Lennart der Kleine. Ich gehe mal auf Lennart den Kleinen. 5 Fakten, wahr oder falsch?
Über Lennart Karl?
Zu Lennart Karl.
Okay.
Ist es richtig, dass Lennart Karl einen ganz berühmten Agenten hat, einen Spielerberater, und dass dieser Hanno Balic heißt?
Ui. Das ist eine spannende Frage. Also Hanno Balic ist ja im DFB-Juniorenbereich als Trainer tätig und ist nebenbei noch Spielerberater. Das ist komisch, das wäre merkwürdig. Andererseits, warum sollst du dir jetzt so etwas ausdenken? Sowas denkst du dir nicht aus, es ist wahr.
Lennart Karl wird von keinem Geringeren als Michael Ballack, dem ehemaligen Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, beraten. Der Ex-Bayern-Star ist mittlerweile als Geschäftsführer der Agentur Michi und die Wilde 13 tätig. Stimmt das? Heißt die so, die Agentur?
Nee, die heißt so nicht.
Nee, die heißt Lucky 13 GmbH. Nach Punkt-Punkt-Punkt-Informationen rät Ballack dem 17-Jährigen immer wieder, auch an dessen Defensivspiel zu arbeiten.
Geiler Typ, geiler Berater. Dafür hat er viel Geld verdient. Ja. Also Balic ist es nicht, sondern Ballack.
Genau.
Okay. Habe ich registriert.
Wahr oder falsch? Ist es richtig, dass der kleine Lennart Karl, bevor er wieder hinten festgegurtet wurde im Mannschaftsbus von Mitspielern wie Olise oder so, dass er am Mittwochmorgen vor dem Champions-League-Auftritt abends noch die Schulbank drückte, weil er noch an seinem Abitur arbeitet?
Das stimmt.
Das ist jetzt eine Michael-Augustin-Frage gewesen. Das stimmt, aber es ist nicht das Abitur, es ist die Realschule.
Ach, Mist.
So, ist es richtig, dass Lennart Karl eine riesengroße Flugangst hat, wie Dennis Bergkamp einst? Und deswegen wird er in der Regel mit dem Zug zu Auswärtsspielen in der Champions League fahren, so es denn möglich ist.
Falsch.
Falsch. Lennart Karl wuchs in Fammersbach, einem kleinen Ort in Unterfranken, auf und zog 2022 im Alter von 14 Jahren nach München um. In der bayerischen Landeshauptstadt wohnte er als Youngster auf dem Bayern-Campus und sammelte sämtliche Erfahrungen in den Nachwuchsmannschaften. Er litt in dieser Zeit unter extremem Heimweh.
Das stimmt.
Das stimmt. Also genau, also Flugangst stimmt nicht, Heimweh stimmt. Und dann habe ich noch eine kleine Geschichte zu Lennart Karl. Sein großes Vorbild, weil er findet, dass er von der Spielanlage ähnlich auftritt wie eben sein Vorbild, ist Marco Marin.
Jetzt muss ich mal rechnen. Lennart Karl ist 17 Jahre und ist somit 2008 geboren. Marco Marin hatte seine große Zeit 2010, auch wenn das skurril klingt, der war damals noch zu klein, um Marco Marin in seiner Blütezeit zu erleben. Das hast du dir ausgedacht.
Ja, das habe ich mir tatsächlich ausgedacht, denn das große Vorbild von Lennart Karl ist der auch nicht besonders große, 1,78 Meter kleine, Martin Ødegaard.
Ah, okay, interessant. Ja, ich hätte jetzt Lionel Messi gedacht, aber der ist ja noch kleiner als 1,78. Martin Ødegaard, okay.
Wissen wir natürlich, ne? Ja. Norwegen, Arsenal, Real Madrid, muss man nicht erklären, ne?
Muss man nicht erklären, genau. Ja, interessant. Ich habe viel gelernt über Lennart Kahl. Ich hätte mich vielleicht im Vorfeld ein bisschen mehr mit ihm beschäftigen sollen. Aber wann hätte ich das tun sollen? Ja. Ich komme direkt aus dem Stadion. Keine Zeit gehabt.
Nee. Dafür bin ich ja auch da, letztendlich. Ne? Irgendwas muss ich ja heute auch noch irgendwie produktiv beitragen.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob du mit mir in die Tiefen des HSV und des VfL Wolfsburg eintauchen willst. Ich suche Spieler, die sowohl für den HSV als auch für den VfL Wolfsburg gespielt haben. Ich sage dir 11 Namen und du sagst, geil. Ja, hat für beide gespielt oder nein, hat nicht für beide gespielt oder vielleicht auch für keinen der beiden Vereine. Es geht los mit Aaron Hunt.
Für beide gespielt.
Richtig. Dann der zweite, nicht ganz so bekannt, Verteidiger Bjarne Tölke.
Bjarne Tölke. Ja.
Ja, ist die richtige Antwort. Nummer drei, auch ein Verteidiger. Alexander Mattlung.
Alexander Mattlung. Wenn ich an Alexander Mattlung denke, denke ich irgendwie auch gleichzeitig an Marcel Maltritz,
den geht's hier nicht. Der
Alexander Mattlung hat lange für Wolfsburg gespielt, wirklich lange.
Ich glaube,
der hat auch mal ein Länderspiel gemacht, oder?
Ja, war zumindest mal im Aufgebot.
Aber der war nicht beim HSV.
Stimmt.
Ja.
Nummer 4, Stefan Schnorr.
Ja, und Achtung, auch für Holstein Kiel.
Ja, richtig. Nummer 5. War vorhin im Stadion, ach, das ist vielleicht sogar schon die Antwort. Er war in die Stadionshow vor dem Spiel integriert, wurde vom Stadionsprecher interviewt, wohnt immer noch in Hamburg und soll immer noch ein sehr guter Fußballer sein. Ich kenne Menschen, die beim Hallenfußball vor kurzem gegen ihn gespielt haben. Die Rede ist von Ivica Olic.
Ja.
Ja. HSV und Wolfsburg, richtig. Roy Präger.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall ist die richtige Antwort. Valdas Ivanauskas.
Da gibt es eine geile Geschichte. Und zwar sollte Valdas Ivanauskas zum VfL Wolfsburg wechseln. Und dann hat die Frau von Valdas Ivanauskas gesagt, sag mal, hast du eigentlich einen Arsch offen? Da gehen wir auf gar keinen Fall hin. Von daher, er hätte da mal hinwechseln sollen, ist aber nicht dahin gewechselt. Und am Ende, glaube ich, hat er seine Karriere, ich würde jetzt sagen, in Bremerhaven oder Wilhelmshaven ausklingen lassen. Irgendwie sowas.
Ja, ich glaube in Wilhelmshaven, aber da war viel Wahres dran. Ja, der hat nicht für beide gespielt, aber hätte eigentlich für beide spielen sollen. Hasan Salihamidžić,
ja, hat ja, also in jedem Fall für den HSV gespielt und am Ende meine ich auch noch für Wolfsburg, ne? Wolfsburg, Juve, ja. Bayern, irgendwie so.
Ja, Wolfsburg kam am Ende, also wirklich am Ende, das stimmt. Hans-Jörg Butt.
Hans-Jörg Butt hat nicht für den VfL Wolfsburg gespielt.
Stimmt. Wir bleiben bei den Torhütern. Sascha Kirschstein. Das ist keine Fangfrage. Also ich rede wirklich nur von Bundesligaspielen. Ne? Also selbst wenn die in der Jugend bei beiden gewesen sein sollten, mir geht es darum, dass man auch Bundesligaspiele für beide
bestreiten
musste.
Klar, okay, verstehe ich. Sascha Kirschstein, auf jeden Fall HSV. Und jetzt denke ich mir so, wenn ich mal so zurückgehe, war der mal irgendwann eine Saison zweiter Mann? Ich weiß nicht, hinter Diego Benaglio oder ich sage nein.
Richtig, das stimmt. Letzter Name müsste dann der 11. sein, Niko Kovac.
Niko Kovac hat ja in jedem Fall für den HSV gespielt, aber hat der auch noch in Wolfsburg? Er war ja mal Trainer in Wolfsburg, aber gespielt hat er da nicht.
Richtig, ja. Genau.
Ja.
Auch das hast du richtig beantwortet. Ja, das war mein kleines Quiz das in Anlehnung an das heutige Spiel.
Ich mag das immer total gerne. Es ist natürlich auf der einen Seite irgendwie salopp, aber ich mag das total gerne. Habe ich witzigerweise aber vorhin auch dran gedacht, als ich dann dieses Spiel noch ein bisschen gesehen habe. HSV gegen Wolfsburg, ja. Witzig. Roy Präger war mein erster Gedanke. Kam ja auch drin vor.
Gut, dass du mir nicht zuvor gekommen bist.
Absolut.
Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, ne? Dass wir beide dasselbe Quiz hatten.
Definitiv. Ich werde zu den Allerwiesen fahren am Dienstag. Aller guten Wiesen sind zwei. Und da denke ich mir, komm, Das schaffe ich jetzt mit dem rechtzeitigen Anstoß. Ich hoffe, du kommst nach einer langen Fahrt auf Langeoog an. Und ansonsten gibt es noch einen Song, ne? Weißt du was? Wir packen Herbert Grönemeyer mit Mambo drauf, denn ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden. Ich finde keinen Anschluss und komme gar nicht mehr zu dir, mein Schatz. In diesem Fall ist Holstein Kiel gemeint, 125 Jahre. Kiel, ahoi und ab die Fahrt. Aber macht's gut, bleibt gesund. Ja,
genau, von mir gibt es in Anlehnung an die 5. Niederlage in Folge, die der FC St. Pauli heute bei Eintracht Frankfurt hinnehmen musste, von der Band Die höchste Eisenbahn. Jeder hat was zu verlieren.
Okay, das ist die allerhöchste Eisenbahn. Ich fand, das war okay. Also, finde ich, wir sind höher gesprungen, als wir mussten und haben die Hürden nicht gerissen.
Also, wenn man eine Kickernote für diese heutige Folge entwerfen müsste, 3,5 würde ich sagen. Ne?
Ja, genau. Wir haben uns im Mittelfeld egalisiert.
Ja, und eine 3,5 beim Kicker, das ist schon gut. Ja, das also, das ist schon eine halbe 2.
Das stimmt, das ist eine halbe 2. Ja, okay, super.
Gut, das ist Anstoß für Montag, obwohl heute Samstag ist. Und die reguläre Taktung nehmen wir dann wieder auf, wenn die Hamburger Herbstferien vorbei sind. Die laufen noch eine Woche. Ich möchte trotzdem einmal an dieser Stelle sagen, wo ich am nächsten Wochenende sein werde. Ich bin am kommenden Samstag Reporter am Millerntor, wenn der FC St. Pauli nach dem Pokal aus gegen Hoffenheim zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach antreten wird. Und bei dir mag ich die Frage gar nicht stellen, wo du am nächsten Wochenende bist, weil das weiß man ja nicht so genau.
Doch, in jedem Fall. Ich werde nächstes Wochenende und wenn ich da einen Tag früher anreise, nach Lübeck fahren und da Dienst nach Vorschrift machen.
Phoenix Lübeck. Phoenix, die spielen Lübeck. Aber nicht an der Lohmühle, ne? Die haben ein eigenes Stadion, die Lübecker. Ne?
Am Flugplatz, ja, genau.
Am Flugplatz? Ja. Okay, ja, dann kannst du ja fliegen.
Definitiv.
Das könnte ja dann durchaus von Vorteil sein.
Weißt du, nächste Woche ist Reportereinsatz Phoenix und dieses Wochenende war Phoenix und für wieder nix.
Ja, aber du hast deinen Humor wiedergefunden. Das war ja auch das Ziel der heutigen Folge. Die Gesprächstherapie hat gewirkt. Fabian ist wieder Fabian. Und ja, ich bleibe auch der Alte. Und ihr kommt dann gut durch den Rest des Wochenendes und gut durch die nächste Woche. Und dann hören wir uns in alter Frische mit vielen frischen Eindrücken bald wieder. Wenn es wieder heißt Anstoß, der Fußball-Podcast.
Tschüss.
Tschüss.
Der Fußball-Podcast.